Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk. Ich freue mich so, ich habe nämlich heute den wunderbaren Dr. Thomas Lederer bei mir und er bringt ein fantastisches Thema mit, nämlich das ESG-Risiko als Szenario-Management. Er selber leitet den Bereich Solution Consulting und der Hauptfokus liegt heute bei Banken. Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Stella. Und für die nette Einleitung und Vorstellung.
Schön. Ich würde mich freuen, wenn du selber einfach ganz kurz unseren ZuhörerInnen einen Einblick in Thomas gibst. Also das heißt, wo kommst du her, was machst du heute und ein bisschen kurzen Zusammenfassung machst.
Ja, mache ich gerne, danke. Also wortwörtlich, wo komme ich her? Ich lebe und arbeite in Wien. Was man wahrscheinlich hört. Das heißt, ich
Ja,
bin Österreicher.
sehr angenehm.
danke, das freut mich sehr. Das ist ein guter Einstieg. Wie du schon erwähnt hast, ich arbeite im Solution Consulting Bereich für Finastra. Das heißt, wir sind ein global operierendes Fintech mit bis zu 10.000 Mitarbeitern und bei einfach sehr vielen Banken im Softwarelösungsbereich tätig. Und ich kümmere mich mit meinem Team eben primär um die Bereiche Treasury und Risikomanagement. Und was wahrscheinlich jetzt für deinen Podcast vorrangig interessant ist, dass wir in den letzten Jahren mehr und mehr mit Themen aus dem ESG-Bereich konfrontiert worden sind, einfach von Kundenseite, weil eben mehr und mehr Nachfrage ist. Erstens einmal, gibt es schon konkrete Lösungen, ja, die uns jetzt als Bank oder als Finanzdienstleister oder auch als Investor hier weiterhelfen können? Wie sieht es mit Daten diesbezüglich aus? Wie sieht es mit Erfahrungen und Wissen aus? Und das war für uns ein, würde ich sagen, sehr natürlicher Einstieg, dass wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen, neben dem, ich würde sagen, sehr elaborierten Themen aus dem Treasury- oder Kapitalmarktrisikobereich. Das ist ja jetzt nichts Neues.
Ja,
Das
ja,
ist jetzt
ja.
wirklich einmal etwas Neues und sehr Spannendes. Ja, das heißt, wir
Okay.
haben begonnen, uns da sehr stark einzulesen im Kompetenzteam. Und einfach begonnen, auch sehr viele Anwendungsfälle mit unseren Kunden zu diskutieren. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt schon so weit sind, dass es da viele fertige Produkte und so weiter
Ja,
gibt.
ja.
Es geht, glaube ich, vielmehr in erster Linie um eine Bewusstseinsschaffung, ja, wie wichtig das ist und wie man erste Schritte gehen kann. Ich bin auch seit mehreren Jahren jetzt Mitglied in der Green RWA Association. Ja, das ist eine europäische Non-Profit-Organisation, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, dieses Thema vor allem im Banken-, Investment- und Versicherungsbereich auf die Agenda zu heben, um verschiedenste Modellansätze zu diskutieren in diesem Bereich. Und vielleicht noch als letztes Teil, ich bin auch immer wieder ein bisschen lehrend tätig an der Technischen Universität Wien, auch
Schön.
eher sehr, sehr klassisch im Risikobereich. Und ich habe jetzt einfach in den letzten 2 Jahren begonnen, nach und nach das Thema ESG und vor allem Klimarisikomanagement mit hineinzunehmen in die Lehrveranstaltung und lasse die Studenten und Studentinnen da selbstständig sich in die Literatur, die bereits besteht, einlesen. Und das dann aufbereiten in Form von Referaten, Präsentationen zu verschiedensten Themen. Und da merkt man schon, dass das einfach etwas ist, was jetzt abseits, würde ich mal sagen, der sehr, sehr formalen Bank-Risikowelt etwas sehr Interessantes ist für junge Menschen. Ich meine, das ist
Neu,
einfach
neu,
ein
genau.
Thema, das die vor allem am meisten interessiert, wahrscheinlich viel mehr als viele andere.
Ja, und am meisten auch betreffen wird, ja.
So ist es, so ist es. Ja.
Genau.
Und damit einen Connex herzustellen, doch auf die sehr elaborierte, sehr, sehr zahlenlastige, modelllastige Welt im Bankenrisikomanagement und im Kapitalmarktbereich, ist etwas sehr Schönes, weil da sieht man dann, das interessiert die Leute tatsächlich.
Ja,
Ja.
du hast uns ja ein Thema mitgebracht, was so ein bisschen zusammengewürfelt ist aus zwei Bereichen, nämlich einmal das Szenario-Management und ESG als Risikoklasse. Lass uns doch mal starten, ESG als Risikoklasse. Warum wird ESG grundsätzlich als Risikoklasse bewertet? Also ich meine, ich komme ja von der Banken- und der Kapitalmarktseite. Und vor 15 Jahren wurde dann ESG als erstes als Investitionsklasse. Damals hieß es noch Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren definiert. Vielleicht kannst du da uns einen kleinen Einblick geben, was eine Risikoklasse ausmacht, ja, ob es so gewisse Eckdaten, Eckpunkte gibt und die genauso auch im Thema ESG zutreffen, vor allem beim Thema Klima, gegebenenfalls auch oder sicherlich auch im Governance-Bereich Risikoklassen, Themen wie Korruption und so weiter und so fort, aber natürlich auch im S-Bereich, im sozialen Bereich, vor allem bei Mitarbeitern. Und ihr seid ja vorwiegend im Banking unterwegs. Das heißt, da geht es darum, dass eine Bank ein Unternehmen finanziert, an die Börse bringt, Anleihen ausgibt und so weiter und so fort. Also die Finanzierungsquelle eines Geschäftsmodells. Und vielleicht magst du da ein bisschen einsteigen.
Ja, sehr gerne. Das sind eh gleich sehr viele Themen, die du aufgeworfen hast. Und mir hat auch gefallen, dass du sagst, ESG als Asset-Klasse war sozusagen der erste Schritt, ja. Und dann kommen dann irgendwann einmal die Risikomanager rein, so wie ich, die natürlichen Feinde Feinde klingt ein bisschen schlimm,
Ja, man
der
reibt sich
Handel,
gerne.
man
Man
reibt sich
reibt
gerne ein
sich
bisschen, man
gerne.
kennt das ja, die Spielverderber kommen dann rein und sagen, aber eigentlich ist das ja auch ein Risiko. Also
Genau.
deswegen sage ich, wenn ich die Risikobrille aufhabe, dann ist jeglicher externe Einfluss, der von außen auf mich als Unternehmen oder als Bank oder auch als Investorin hereinkommt, zuallererst einmal ein Risiko. Und das
Ja.
muss jetzt gar nichts Schlimmes oder Schlechtes heißen. Ich glaube, in unserem Sprachgebrauch verwenden wir den Begriff Risiko immer ein bisschen negativ konnotiert. Aber im Endeffekt ist es für mich nichts anderes, als ich muss mich auf zukünftige Ereignisse einstellen und die sind halt
Genau.
dann mal mit Unsicherheit behaftet.
Genau.
Ob die dann tatsächlich jetzt wirklich in etwas Negatives bedeuten, das heißt Wertverluste, die ich hinnehmen muss, oder auch was Positives, Wertsteigerungen und Gewinne, das
Genau.
ergibt sich ja dann erst in der Zukunft als Realisation. Wichtig ist, ich muss mich heute im Hier und Jetzt damit auseinandersetzen und das heißt, im ersten Sinne ist es einmal ein Risiko. Das heißt, im ESG-Bereich ist es nichts anderes. Ja? Es heißt auch nicht, dass es die Risiken aus dem Umweltbereich, aus dem sozialen Bereich und aus den Bereichen einer hoffentlich guten Unternehmensführung nicht schon immer gegeben hätte. Ja? Aber bei Risiko ist es immer so, es hängt oder es ist wichtig oder relevant, dass man es sichtbar macht. Ja? Solange ich
Die
es nicht
Transparenz.
sichtbar mache, ja,
Genau.
es ist trotzdem da. Also man kann natürlich den Kopf in den Sand stecken, sprichwörtlich. Davon geht das Risiko nicht weg, aber ich kann es zumindest ignorieren und ich weiß gar nicht, was mich dann tatsächlich trifft. Also ich vergleiche das oft auch mit meinen Studentinnen und Studenten, wenn ich sage, okay, wenn ich ein Risiko ignoriere, ist es im Endeffekt so, als würde ich mit verbundenen Augen durch die Welt wandern. Ja. Mir ist klar, ich werde irgendwo dagegen laufen oder stolpern, aber was mich zum Stolpern bringt, wo ich dagegen laufe und wo ich reinfalle, das weiß ich nicht, weil ich es einfach nicht sehe. Und es geht im Risikomanagement primär darum, dass ich diese Augenbinde abnehme, um Sachen zu identifizieren, messbar zu machen und dann eben auch behandeln zu können.
Ja,
Und
ja,
auf der
ja.
ESG-Seite ist es nichts anderes. Ja,
Ja.
wir werden dann im Laufe des Gesprächs sicher noch auf die Eigenheiten von ESG-Risiken zu sprechen kommen. Aber im ersten Schritt ist es einfach wichtig, sich einzugestehen, ESG ist einfach als Risiko da und das muss auch, aber das muss so, das sollte eigentlich auch aus ureigentlichem Interesse als Investorin oder auch als Bank identifiziert, gemessen und gemanagt werden.
Genau,
Ja.
weil wir ja genügend, gerade bei Umweltskandalen, genügend Ereignisse in der Vergangenheit schon hatten, wo dann Unternehmensaktien sehr negativ reagiert haben und unkalkulierbares Risiko auf einmal präsent wurde und sehr viel Wertverluste entstanden sind. Was ich noch ganz kurz sagen möchte zu unseren Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind, auch wenn es ums Thema Risikomanagement geht, würde ich ganz gern ein triviales Beispiel bringen, nämlich wenn es stark regnet und wir mit unserem Hund rausgehen müssen, dann schützen wir uns auch vor Regen, damit wir die nächste Woche nicht mit Fieber krank im Bett liegen. Ja, und das ist ja grundsätzlich was im Geschäftsumfeld, dass wir uns potenzieller Risiken der Geschäftstätigkeit bewusst werden müssen. um dann auch zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Um bei dem Beispiel zu bleiben, was ziehe ich an? Nehme ich einen Regenschirm mit? Kommt der Regen von der Seite, von unten, von oben, um mich im Endeffekt zu schützen? Und dafür brauche ich natürlich gewisse Daten, also in dem Fall einen Blick nach draußen, Erfahrung darüber, dass ich schon mehrere Regentage erlebt habe in meinem Leben, einschätzen kann, wie der Regen heute kommt, gegebenenfalls sogar eine Prognose habe, wie das Wetter in den nächsten 20 Minuten sein wird, ob ich den Regenschirm nur 10 Minuten brauche und danach scheint wieder die Sonne. Und das sind ja alles so Aspekte, die im klassischen, sage ich mal, Risikomanagement im Geschäftsumfeld auch angewendet wird, aber in anderen Zusammenhängen. Da würde ich dann gleich reinsteigen zu den Risikostrukturen in ESG. Vielleicht kannst du da ein bisschen uns was zu sagen.
Ja, gerne. Ich möchte noch ganz kurz replizieren, dieses Beispiel gefällt mir wunderbar, weil in dem
Dankeschön.
Beispiel, diese eher trockenen Begriffe wie, okay, ich brauche einen Risikohorizont, ich brauche eine Zeitreihe, wo ich in die Vergangenheit schaue, die
Ja,
Erfahrung zu
ja.
sammeln und so weiter, sehr schön zum Ausdruck kommt. Also ich werde das Beispiel klauen und
Sehr
wahrscheinlich wieder mal
schön, sehr
wiederverwenden,
schön, sehr
sage
schön.
ich dir gleich
Ich
vorab.
freue mich dann über eine Erwähnung des ESG-Talk.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, bevor wir dann in diese Risikomanagementstruktur noch einsteigen. Es ist ja auch nicht so, dass das ESG-Risiko oder ESG als Risiko betrachtet werden soll. Es gibt ja jetzt auch ein Muss mittlerweile.
Ja.
Ja, seit diesem Jahr gilt ja auch die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, für mehr und mehr größere Unternehmen in Europa. Ich glaube, in der letzten Ausbaustufe 2027 werden es bis zu 50.000 Unternehmen sein. Und ich möchte jetzt natürlich da nicht in die Details eingehen, das geht dann zu weit, aber es gibt ja dieses Prinzip der doppelten Wesentlichkeit. Ja, wo man sich vor allem im ESG-Bereich eben anschauen muss, wie wirke ich mit meinem Investment als Unternehmen nach außen? Ja, das wäre die Wesentlichkeit der Auswirkung. Aber auch, wie wirken externe ESG-Einflüsse auf mich? Das ist die finanzielle Wesentlichkeit. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Risikobewertung. Es hat im Vorfeld zudem auch sehr viel Arbeiten geben. Ich weiß nicht, ob die Task Force for Climate-Related Financial Disclosure etwas sagt oder auch die Task Force for Nature-Related Financial Disclosure. Die haben schon vor vielen Jahren begonnen, ein Rahmenwerk zu bilden, wo sie sagen, okay, wie kann dieses Thema sowohl von Risiko- als auch Chancenseite betrachtet werden und in die komplette Unternehmensstruktur, also in die Governance, in die Strategie, in ein tägliches Risikomonitoring eingebaut werden. Und mittlerweile werden diese Empfehlungen, die da erarbeitet waren, auch schon mehr und mehr in IFRS und so weiter, also in die normalen Rechnungslegungsstandards übernommen. Also
Ja.
es ist doch viel weniger eine Frage, ob man es tun soll. Es wird mehr und mehr auch eine Frage, dass man es einfach, oder ein Punkt, dass man es einfach tun muss. Ja.
Genau. Also da werden einige stöhnen im Management und noch mehr, aber ich bin davon überzeugt, dass es auch in Zukunft schützen wird und dass es vor allem auch Anleger und Unternehmen vor potenziellen zukünftigen Kosten schützen wird. Und deshalb glaube ich, ist dieses Thema einfach wahnsinnig wichtig. Und dadurch, dass wir jetzt die Verpflichtung haben, geht natürlich erstmal ein Ruck durch Europa. Aber ich glaube, im Beginn ist es natürlich immer so, man muss sich neu einarbeiten, wird natürlich sehr viele Parallelen vielleicht auch treffen mit anderen Risikoaspekten in der normalen Unternehmensführung. Und dann klappt das schon. Und was du vorher auch erwähnt hast, ist es natürlich auch ein Thema, was sehr viele junge Leute interessiert, weil sie natürlich daran Interesse haben, dass sie auch noch in 20, 30 Jahren einen lebenswerten Globus vorfinden für uns Menschen und unseren Lebensbedingungen, die wir haben, ja.
Das ist sehr wahr. Ja,
Ja.
sehe ich genauso. Aber kommen wir vielleicht jetzt auf das Thema, wie das genau ins Risikomanagement rein passt, wieder zurück. Das war jetzt deine ursächliche Frage, wo ich kurz abgewichen bin. Im klassischen Sinne schaut man sich auf der Finanzwelt große Risikoklassen oder Risikoarten wie ein Kreditrisiko, du hast das zuerst schon erwähnt, oder ein Marktrisiko, ein Liquiditätsrisiko, ein operationelles Risiko an. Ja, darin sind Finanzinstitute wie Banken natürlich schon Weltmeister. Ja, das machen sie seit vielen Jahrzehnten, da gibt es viele Daten, Modelle und so weiter. Da kann ihnen kaum mehr irgendetwas erzählen. Jetzt kommt ESG als neue Risikoklasse daher und jetzt war natürlich einmal die Frage, wie soll das jetzt eingeordnet werden? Ist das jetzt auf gleicher Ebene angesiedelt wie ein Zinsrisiko oder wie ein Kreditrisiko oder eben nicht? Und
Also
der kommt.
die Wichtigkeit, um am Ende eine Entscheidung zu fällen, meinst du das?
Wichtigkeit möchte ich gar nicht sagen, weil ich glaube, die Wichtigkeit, die wird ursächlich schon erkannt. Es ist eher die Frage, soll jetzt ESG-Risiko oder auch Umwelt-, Soziales- und Governance-Risiko an gleicher Stelle gemanagt werden wie ein Marktrisiko oder ein Kreditrisiko. Und da hat man dann eher gesagt, eigentlich nicht. Eigentlich ist ESG-Risiko eher ein vorgelagertes Risiko, das dann auf diese primären Risikoarten einen Einfluss hat. Ja, eben auch dazu, es ist jetzt ursächlich nichts Neues und du kannst jetzt sagen, natürlich, ein Unternehmen kann ausfallen, also in Konkurs gehen oder auch der Aktienkurs kann sinken aufgrund klassischer Fehlentscheidungen, aufgrund negativer Marktentwicklungen. Das wären dann eben Kreditrisiken oder Marktrisiken. Aber es kann auch sein, dass es aufgrund von Einbußen, aufgrund von Regenereignissen oder Extremwetterereignissen so passiert ist oder weil jetzt die CO2-Steuer so massive Kosten für dieses Unternehmen bedeutet. Ja, das heißt, wir schauen uns hier eher bisschen so Ursache-Wirkungsketten an und Abhängigkeitsanalysen. Die Regulatorik spricht da oft von Transmissionskanälen, aber im Endeffekt sagen sie, okay, wir nehmen ESG-Risiken her und untersuchen einfach, wie die auf diese klassischen Risikoarten einwirken. Und versuchen dann diese Effekte zu isolieren und dann auch beherrschbar zu machen. Und
Also, das
ja.
habe ich jetzt richtig verstanden. Das heißt, es wird eher so gesehen, dass ESG-Risiken vorgelagert werden. Das heißt, wie so eine Art Grundeinschätzung erstmal stattfindet und dann die klassische Risikoanalyse draufgesetzt wird.
Völlig, völlig korrekt. Ja, ich versuche das einmal an einem Beispiel aus dem Klimarisikobereich zu erörtern, das sehr ähnlich auch generell auf Umweltrisiken, also den gesamten E-Bereich aus ESG anwendbar ist. Im Klimarisikobereich spalten wir das grundsätzlich in ein physisches Risiko und in ein sogenanntes transitorisches Risiko ein. Das hast du sicherlich auch schon gehört aus dem ESG-Umfeld. Physisches Risiko bedeutet, ist einfach das Risiko, dass Extremwetterereignisse mehr und mehr zunehmen. Und das transitorische Risiko wäre, dass den Risiken, denen wir ausgesetzt sind, wenn wir uns als Gesellschaft und als Wirtschaftsraum hin zu einer kohlenstoffarmen bzw. kohlenstofffreien Wirtschaft hinbewegen. Ja, was ja natürlich auch mit Kosten und gewissen Verwerfungen und Übergangsprozessen verbunden ist. Auf der physischen spalten wir das dann noch weiter auf in akute Risiken und chronische Risiken. Das heißt, akut wäre, wenn es wirklich ein sehr akut auftretendes Extremwetterereignis gibt und ja.
Bei akuten Risiken bedeutet das dann tatsächlich, man muss davon ausgehen, dass es jetzt in jedem Herbst Starkregen geben wird und in jedem Herbst ja, Umweltkatastrophen sind oder
Genau das. Das
okay.
ist genau das. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist leider etwas, was wir eben gerade im mitteleuropäischen Raum, Deutschland, Österreich, eh fast jeden Sommer und Frühherbst erleben. Starkregenereignisse, Überschwemmungen und so weiter, die natürlich dann zwar lokal begrenzt, aber doch erheblichen Schaden anrichten. Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, jetzt hast du ein kleines innovatives Unternehmen und du hast jetzt irgendwo eine Fertigungs- und Betriebshalle hingebaut und bist dann von so einer Überschwemmung oder bist von so einer Überschwemmung überrascht und kannst für Wochen und Monate hinaus deine Produktion nicht weiterführen, dann wird das zwangsläufig Einfluss auf auf deine Umsätze haben und
Natürlich.
auf den laufenden Kredit, den du bei deiner Bank bedienen musst. Das heißt, aus
Genau.
Banksicht, ja, ist dein Betrieb in dem Fall einem akuten physischen Risiko ausgesetzt, das auf dein Kreditrisiko einwirkt. Ja, das
Genau.
heißt, für dich ändert dann die Ausfallswahrscheinlichkeit, Rückzahlungsfähigkeiten und so weiter.
Und ich glaube,
Ja.
was hier ganz, ganz interessant ist, bei den Wetterrisiken. Also, wenn jetzt sagen wir mal, Ausfallrisiken von einer Zahlung aus irgendeinem Grund identifiziert wird, hätte ja früher eine Bank sagen können, okay, mit denen machen wir keinen Kredit. So, jetzt haben wir aber Umweltrisiken. Das heißt, das ist so ein bisschen wie beim Lotto. Wen es trifft, weiß man nicht im Zweifel. Ja, vielleicht über die Zeiten hat man gewisse Daten, dass gewisse Regionen tendenziell eher stark Regen betroffen sind. Aber was bedeutet das? Eine Bank kann nicht automatisch sagen, deshalb gebe ich keine Finanzierung mehr in dieser oder in dieser Region. Das heißt, diese Finanzierung würde ja trotzdem stattfinden. Bloß muss sie dann überlegen, wie sie das Risiko einkalkuliert, um mit dem Unternehmer dieses Geschäft einzugehen, unter welchen Bedingungen und mit welcher Konsequenz.
Genau, das ist es. Und das ist ja eben genau die Risikoabschätzung, die es im Vorfeld braucht. Und das
Ja.
hat man vielleicht in der Vergangenheit nicht so stark gemacht. Da hat man bei einer Kreditwürdigkeitsentscheidung eher auf klassische Kennzahlen, Businessmodell und so weiter abgestellt, aber weniger auf das. Ich glaube auch nicht, dass es deswegen zu Ablehnungen stark kommen wird, außer, okay, du möchtest jetzt eine wichtige Fertigungshalle in ein Gebiet setzen, wo es wirklich jedes Jahr eine Überschwemmung gibt und wo man weiß, da wird nichts für den Schutz gemacht. Dann wird vielleicht die Bank auch sagen, okay, das macht keinen Sinn, da steigt auch jede Versicherung aus. Ansonsten stimmt es aber natürlich, was du gesagt hast. Vor allem akute Ereignisse sind schwer vorherzusehen, auch wenn wir ständig Daten sammeln und es gibt schon sehr gute Systeme, die auch sehr auf sehr granularer Ebene bestimmen können, wie gefährlich dieses oder jenes Gebiet oder anfällig für bestimmte Extremwetterereignisse ist. Das kann man nie ganz ausschließen. Dafür aber gibt es eben, so wie du gesagt hast, dann auch Versicherungen oder eben eine andere Konditionen gestaltet im Kredit, wo sich's besser abschätzen lässt, und das ist sozusagen der zweite Aspekt im physischen Risiko, sind chronische Risiken. Das heißt, wo diese Veränderungen einfach über lange Zeit gehen, wenn man sich beispielsweise die Ausweitung von Wüstengegenden überlegt oder auch, wir erleben das auch,
Südeuropa.
genau, wir erleben das ja auch in Mitteleuropa in der Landwirtschaft, dass mehr und mehr klassische Nutzpflanzen vielleicht gar nicht mehr so gut gedeihen bei uns, aber für andere. Also vielleicht in 10 Jahren bauen wir Oliven und Orangen bei uns in Deutschland und Österreich aus. Also da ist es ja wirklich nur ein Übergang. Also das heißt, was man auf der einen Seite verliert, weil man jetzt vielleicht heute übliche Getreidesorten oder Pflanzen nicht mehr anbauen kann, dann kann man vielleicht in ein paar Jahren was anderes anbauen. Aber ein anderes gutes Beispiel wäre, wenn du, wo man auch vor allem die Änderung oder den Wertverfall sieht. Ein chronisches physisches Risiko ist beispielsweise natürlich auch der Anstieg des Meeresspiegels, ja, der in den nächsten Dekaden sehr viele Küstengegenden auch nicht mehr gut bewohnbar machen wird. Das weiß man jetzt schon mit
Genau.
ziemlicher
Oder man
Sicherheit.
braucht halt extrem viel Geld für den Küstenschutz, ja. Damit
So
kennen sich die
ist es.
Niederlande schon sehr gut
Die
aus.
machen das seit, ja,
Ja.
Jahrzehnten oder Jahrhunderten, das ist wahr. Aber
Genau.
wenn du jetzt eine nette Immobilie irgendwo an einer Küste hast, die mag vielleicht heute super viel wert sein, weil du hast eine super Aussicht und das ist wunderschön, dort zu leben. Im Zuge des Anstiegs des Meeresspiegels, vielleicht in 10, 20 Jahren, wird es nicht mehr viel wert sein.
Nicht mehr verkaufbar.
Ist kaum mehr verkaufbar. Und wenn jetzt eine Bank bei einer Kreditvergabe ihren Job ordentlich macht, dann sollten solche Bedingungen mit einfließen. Ja?
Ja.
Weil das hat natürlich einen Einfluss auf die Besicherung. Und wie gesagt, der Job der Bank ist nicht, oder man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie dann zu streng ist und sagt, okay, die gebe ich keinen Kredit mehr oder dein Kredit ist zu teuer. Sie muss in ihrem besten Sinne handeln und sich gegen solche Risiken absichern. Und das ist
Damit
eben
sie
genau ein chronisches
geschäftstüchtig
Risiko.
bleibt,
So
natürlich.
ist es, so ist es.
Genau,
Und
genau.
es hat ja auch den und deswegen finde ich auch, dass eigentlich die Finanz- oder Bankenwelt einen sehr starken Hebel in dieser grünen Transformation hat,
Auf alle
weil
Fälle.
wenn die dann sagen, okay, Leute, ich kann euch da den Kredit jetzt nicht mehr geben, wenn ihr euer Unternehmen oder eure Fertigungshalle dorthin bauen wollt oder du dein Haus da unbedingt in dieser Gegend oder in Küstennähe, dann ja, ergibt sich ja auch ein positiver Lenkungseffekt. Das soll man ja natürlich nicht unterschätzen. Ja.
Wir haben ja noch einen zweiten Teil unseres Headings, und zwar das
Ja.
ESG-Risiko als Szenario-Management. Lass uns mal in das Thema Szenario-Management einsteigen. Vielleicht erklär doch noch mal ganz kurz die Begrifflichkeit. Was bedeutet Szenario-Management?
Szenario oder ein Szenario im Risikobereich heißt einfach, dass ich mir eine mögliche oder einen möglichen Entwicklungspfad aus der unendlichen Schar von Entwicklungspfaden, die die Zukunft nehmen kann, herausnehme und den Einfluss auf mein Portfolio, das heißt, ob es hier zu Gewinnen oder Verlusten, Wertminderungen oder Wertsteigerungen kommt, eben im Detail anschaue. Der Vorteil von einem Szenario ist, dass es meist oder dass es immer mit einem guten Narrativ versehen ist. Das heißt, es gibt eine Geschichte dahinter und das Ziel ist, man kann das dann gut verstehen und sowohl der Vorstandsebene leicht erklärbar machen, als auch einer breiten Öffentlichkeit, die jetzt vielleicht nicht spezialisiert ist darauf. Ja, das ist ein bisschen im Unterschied zum normalen Risikomanagement, wo wir sehr viel auch mit simulationstechnischen Modellen arbeiten, wo im Endeffekt auch Szenarien generiert werden, aber eben hunderte, tausende, zigtausende Szenarien. Und hier nehmen wir uns eher ein Szenario raus und beschreiben das möglichst gut. Was sind die Annahmen, die Eingangsgrößen und was sind die Ergebnisse, die sich damit ergeben? Und das eignet sich vor allem dann gut, wenn wir in einer Risikokategorie noch nicht in der Lage sind, irgendwelche simulationstechnischen Modelle anzuwenden. Ja, für
Also
klassische.
es geht dann aber auch um Wahrscheinlichkeiten, oder?
Das ist genau der Punkt. Die Wahrscheinlichkeit spielt hier jetzt gar nicht so eine große Rolle. Die Wahrscheinlichkeit spielt bei simulationstechnischen, wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen eine große Rolle. Da sage ich ja, okay, was ist denn mein Verlustpotenzial mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit? Oder welchen Verlust werde ich denn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit über die nächsten 10 Tage nicht überschreiten? Ja, diese Möglichkeiten bieten sich dann an, wenn man einfach über sehr viele Daten und über sehr viel Erfahrung verfügt. Ja, das kann ich im Marktrisikobereich, im Zinsrisiko, im Aktienpreisrisiko und im Kreditrisiko machen. Für den ESG-Bereich oder vor allem für den E-Bereich, also für den Umweltbereich, ist das einfach noch ein bisschen schwieriger, weil uns A, Daten und auch B, die Modelle dafür ein bisschen fehlen und auch die Möglichkeit, das jetzt auch wirklich auf großer Simulationsbasis zu machen, zumindest nicht auf Basis von jeder einzelnen Bank. Und deswegen bieten sich da eben einzelne Szenarien an. Die haben jetzt nämlich meistens eben nicht eine Eintrittswahrscheinlichkeit dabei. Ja, also du wirst natürlich immer Experten nach Meinungen fragen können, die sagen, okay, dieses oder jenes Szenario ist wahrscheinlicher oder nicht wahrscheinlicher, aber es ist jetzt nicht so stabil mit einer Wahrscheinlichkeit versehen, wie das ansonsten bei statistischen Modellen oder Analysen der Fall ist. Aber, und das ist eben der große Vorteil, ich kann damit heute beginnen. Ja, also die Ausrede, die man oft hört, wir haben noch keine Daten, wir müssen noch warten, wir müssen noch 5 bis 10 Jahre warten, bis wir mit Klimarisiko anfangen können, die zählt dann einfach nicht, weil es gibt genug Institutionen, die diese Szenarien erarbeiten und ja, Banken oder auch Investorinnen müssen dann dieses Szenario oder können das Szenario einfach nehmen und auf ihr Portfolio versuchen anzuwenden. Ja.
Jetzt würde ich gerne nochmal dort einhaken. Also kann ich dann davon ausgehen, weil es gibt ja Klimaforscher, es gibt ja viele Daten in der Wissenschaft. Arbeitet ihr dann mit Wetterdaten auch, gerade auf der E-Seite, also auf der Klimaseite? Oder wo kommen dann eure Daten her?
Das ist nämlich genau der Punkt, der dieses Thema für die Finanzwelt relativ schwierig macht. Ja, es kann zwar sein, dass die größten Banken der Welt, dass die sich eigene Umwelt- und Klimarisikoabteilungen leisten, ja, die dann auch damit aktiv arbeiten. Für die meisten Universalbanken, die wir jetzt in Europa haben, ist das jetzt nicht wirklich eine Option. Ja, das ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr spezialisiertes Feld und man braucht sehr, sehr viel Expertise und Know-how dafür. Die gibt es allerdings, ja, in spezialisierten Forschungseinrichtungen.
Genau,
Ja,
das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Frage ist, muss dann eine Bank immer das Rad neu erfinden oder kann sie nicht auf Daten zugreifen, die es schon am Markt gibt?
eben genau das ist die Idee. Ja, es gibt eine Vielzahl von Instituten, weltweit führend, beispielsweise das PIC, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wäre hier zu nennen. Es gibt die Internationale Energieagentur, die solche Szenarien erzeugt, das IPCC, also das Intergovernmental Panel on Climate Change, also FULGO-Weltklimarat, die bieten natürlich auch Szenarien an. Und auch in Österreich gibt es eine sehr gute Institution, das sogenannte IASA, also das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse, die alle solche Szenarien erzeugen und aufbereiten. Und die Erzeugung ist eben nicht einfach, weil du hast gesagt, wie du schon gesagt hast, man braucht hier meteorologische Modelle, viele naturwissenschaftliche Modelle. Man muss aber auch, und das ist das Wichtige, eben auch eine sozioökonomische Variante oder Betrachtungsweise mit einbinden und nicht nur eine streng naturwissenschaftlich-meteorologische Sicht, weil es geht ja auch darum, zu ermitteln, was bedeutet das jetzt für das Wachstum in der Wirtschaft, ja? Was bedeutet das auch für die soziale Ebene, wie Menschen weiterhin miteinander zusammenleben können, ja? Eine zu strenge wissenschaftlich-naturwissenschaftliche Sicht ist, würde eh klar, die postuliert, okay, wir steigen morgen oder literally heute eigentlich aus dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen aus, ja, und
Gestern.
oder am besten gestern, ja,
Gestern, ja.
und wie du weißt, die Wirtschaft wird das nicht so oder nicht so erfreut aufnehmen, weil weil solche Umwälzungen oder Umstellungen natürlich lange Zeit brauchen. Und auch für die Gesellschaft selbst, für die Menschen, hätte es natürlich sehr, sehr starke oder Auswirkungen auf verschiedensten Ebenen. Deswegen ist es
Ja.
so wichtig, dass man alle diese Faktoren zusammenfließen können, lässt und die Modelle, die dabei entstehen, die nennt man integrierte Assessment oder Integrated Assessment Models, die sind wirklich, wirklich kompliziert. Und wie gesagt, es gibt einige Institutionen weltweit, die sich damit beschäftigen und zum Glück stellen die ihre Ergebnisse dann auch zur Verfügung. Und es geht
Ja.
dann eben für die Banken darum, diese Ergebnisse auch umzusetzen und zu verwenden. Ja.
Ja, ich habe hier gerade noch mit einem Auge einen Podcast rausgesucht, und zwar von Friederike Otto, die ja auch den Umweltpreis bekommen hat. Die ist Klimaforscherin. Es gibt einen Podcast von der Zeit, der heißt Alles gesagt, der dauert stundenlang, also wirklich 5 bis 8 Stunden. Aber wer Lust und Zeit hat, kann da mal einsteigen, weil es ist nämlich so, wie ich finde, gibt es einen sehr, sehr guten Einblick in die Thematik des Klimas und wie Klima, wie viel Jahrzehnte wir schon Klimadaten haben, wie viele Länder es heute noch gibt, die gar keine Klimadaten haben. Also Deutschland gehört, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu den Ländern, die, glaube ich, schon seit recht früh begonnen haben. Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt seit über 100 Jahren Klimadaten, und es gibt Länder, die haben diese Klimadaten einfach nicht. Das bedeutet, ich brauche irgendwo eine Antenne, einen Sensor, der mir täglich, stündlich Wetteraufzeichnungen zur Verfügung stellt, um dann daraus eine Statistik zu machen, die ich dann in irgendeiner Form beeinflussen kann. Das hört sich natürlich wahnsinnig kompliziert an. So, das hört sich für mich natürlich auch an, dass es potenziell sehr viel Geld kostet und am Ende des Tages, dass es so eine unvorhersehbare Wissenschaft ist. So, jetzt will ich aber natürlich, dass es wichtig ist und bleibt und dass auch Banken sich dieser Risikoklasse bewusst sind und dass die Reise auch dorthin geht, ja? Was ich mich jetzt frage, ist, was braucht es, um diese Brücke auch zu schlagen, ja? Das heißt, was du schon erwähnt hattest, dass es große Universalbanken gibt, die sich diese Abteilung leisten können, und es gibt kleinere Banken, die können das nicht. Das heißt, die müssen dann ja outsourcen. Dann hast du auch erwähnt, es gibt gewisse wissenschaftliche Institute, wo man Daten bekommt. Aber man darf natürlich nicht nur Klimadaten nehmen, sondern man muss natürlich auch überlegen, wie geht eine Gesellschaft mit der Klimaveränderung um? Also wie reagieren Otto und Erna, wenn sie jetzt in ihrem Schrebergarten nichts mehr ernten können, weil es zu heiß ist, oder kurz vor der Ernte ein Starkregen alles kaputt macht und so weiter und so fort? Also was passiert gesellschaftlich? Wie wird heute damit umgegangen? Also was ist es immer noch so eine, wie soll ich das sagen? Es ist natürlich immer schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Ich meine, ich war jahrelang Aktienanalystin und wenn wir alle die Zukunft kennen, dann wären wir wahrscheinlich alle sehr, sehr reich. Kennen wir aber nicht. Das heißt, wir können nur in irgendeiner Form versuchen, an gewissen Parametern in die Zukunft zu schauen. Wie würdest du da die Entwicklung von Seiten der Banken sehen? Ist da Interesse? Ist da eher noch Ablehnung? Weiß man noch nicht so genau? Sammelt man noch Geld, um das Projekt dann in 3 Jahren zu starten? Wie ist da jetzt, wie sind deine Einblicke?
Aus meiner Erfahrung ist das Interesse sehr, sehr hoch.
Okay, sehr
Ja,
gut.
also wir haben jetzt in unserer Firma bereits vor 2 Jahren einmal mit einem Partner Fintech ein Produkt versucht zu sagen, in die Bankwelt zu bringen. Und das war in kürzester Zeit, ich würde sagen, in kürzester Zeit ausverkauft, aber es war ein sehr großes Interesse da,
Sehr gut.
darüber ins Gespräch zu kommen. Weil es war etwas Neues, da war kaum Erfahrung da. Und das, wie gesagt, haben wir innerhalb von weniger Wochen, ich glaube, 50 Gespräche mit verschiedensten Banken gehabt. Ich glaube, was Banken vor allem sehr gut und sehr richtig wahrnehmen, ist einfach, dass sich, und das gehört vielleicht auch ein bisschen zu diesen transitorischen Übergangsentwicklungen, über die wir vorher kurz gesprochen haben, dazu, dass ein sehr starkes Umdenken in potenziellen neuen Kundinnen und Kundenschichten einfach stattfindet. Ja. Präferenzen verschieben sich, vor allem bei den jungen Menschen ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dadurch sind Banken und Finanzdienstleister ohnehin gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, Produkte anzubieten, die das Ganze unterstützen. Ansonsten verschwinden sie in der Irrelevanz in ein paar Jahren. Also ich glaube, das ist durchaus erkannt worden. Und im ersten Schritt versucht man natürlich einmal mit Produkten rauszugehen. Ja? Deswegen gibt es ja auch grüne Anleihen, grüne Konten, grüne was auch immer. Also die Bankenbranche ist ja eine sehr kreative Branche ursächlich. Das heißt, da muss man sich keine Gedanken drum machen. Was jetzt nach und nach kommt, ist einfach die tatsächliche Integration durch das ganze Haus und durch die gesamte Wertschöpfungskette in dem Sinn, dass eben auch Risiko mitgedacht wird, dass ein Reporting mitgedacht wird. Und ich glaube, da passiert auch insofern viel, weil das Problem, was wir jetzt vielleicht, wenn wir jetzt 5 oder 10 Jahre zurückschauen, da hat es ja auch schon viele Pionierprodukte gegeben und dann auch sehr viele Greenwashing-Skandale und so weiter und so fort, dass einfach sehr viel an Standardisierung passiert ist jetzt in den letzten 2, 3 Jahren. Ja, wir haben die EU-Taxonomie gesehen, wir haben andere tatsächliche Labels wie die Sustainable Finance Disclosure Regulation gesehen, die versuchen, das zu vereinheitlichen und auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten einfacher zu machen, zu erkennen, okay, das ist jetzt tatsächlich ein gutes Produkt. Ich glaube, wie gesagt, da kommt keine Bank, kein Finanzhaus mehr vorbei, sich nicht damit zu beschäftigen, weil wenn sich eine Bank heutzutage oder immer noch dafür bekannt ist, dass sie die erdölfördernde oder kohlefördernde Industrie massiv unterstützt, dann ist das jetzt nicht wirklich ein hoher Werbungseffekt, vor allem in den jüngeren Kundensegmenten, würde ich jetzt einmal
Das
ein
ist
bisschen
sehr
provokativ sagen.
interessant. Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, denn als das ganze Thema nachhaltiges Investieren begann, hat sich eine Bank oder Banken in der Regel so positioniert: Unser Geschäftsmodell produziert kein CO2. Wir sind gut raus. Bis man dann realisiert hat, ja, aber ihr finanziert CO2. Ja, also das heißt, das indirekte Portfolio einen starken Einfluss hat. Also ja, geht dieses Geschäftsmodell, kann das weiter florieren, wenn es Finanzierungsmittel bekommt. Das heißt, wenn es über einen Kapitalmarkt potenziell weniger Finanzierungsmittel bekommt, kann es dann auf der Kreditseite noch nach wie vor Finanzierung bekommen. Da gibt es auch einen tollen Podcast zum Thema PCAF und so, haben wir ist drinne für alle, die zuhören. Gerne mal gucken. Ich weiß es gar nicht, welche Nummer das ist. Also geht aber rein in die Shownotes, sehr zu empfehlen. Und das ist, glaube ich, auch was die Banken jetzt realisiert haben, dass da ein Umdenkenprozess stattfinden muss. Ja.
Absolut, absolut. Ja, ich finde es wieder sehr gut, dieses Beispiel, was du genannt hast, mit wer finanziert denn diese Industrien überhaupt noch? Weil ich glaube, ich ausnahmslos mit allen Banken, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen auf die Frage, welche Risikomanagementmethoden im Klima- oder Umweltrisikobereich sie bereits ansetzen. Und sie sagen, ja, wir finanzieren keine fossil brennstofffördernden Unternehmen mehr. Ja,
Okay.
was ich interessant gefunden habe, weil wenn das so wäre, dann hätten die alle schon große Probleme. Also ganz so kann es natürlich nicht sein. Aber man beginnt sozusagen erstens einmal mit einer Risikovermeidungsstrategie, indem man versucht, ja, diese Produkte oder diese Unternehmen einfach aus dem Portfolio rauszunehmen. Ja, ich bin kein großer Fan davon, dass man sagt, okay, das muss abrupt und von heute auf morgen passieren, weil dann erzeugen wir Stranded Assets und belasten die Wirtschaft sogar massiv. Aber es muss ein guter, nachhaltiger und schneller Plan gemacht werden, wie man da rauskommt. Und ja, also diese Förderungen von diesen Unternehmen oder Investitionen von diesen Unternehmen ist eben einer der Punkte, wo wir auch ge schon gesagt haben, da haben Finanzinstitute und Banken einfach einen starken Hebel, um diese Transformation ja, eben nachhaltig und schnell voranzutreiben. Sagt er.
Ein Thema geht mir natürlich gerade noch durch den Kopf. Finastra Fintech, hast du gesagt? Das Thema Technologie. Ja, Technologie, vielleicht sogar auch das Thema künstliche Intelligenz, Datenerhebung, ESG. Und Szenario-Management. Was für eine Rolle spielt das heute und was meinst du, wie entwickelt sich das in den nächsten 3, 4 Jahren? Weil ich habe das Gefühl, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht, dass wir jetzt seit 4 oder 5 Monaten eine Schwemme haben, was auf einmal alles, wirklich alles mit künstlicher Intelligenz gemacht werden kann, ja?
Eben. Und vor allem gehen muss. Also man kann kein Thema mehr aufgreifen, wo das Thema generative AI und generative künstliche Intelligenz nicht irgendwo reinspielt oder
Genau.
reingenommen wird. Egal, ob es jetzt oder auf den ersten Blick einen Sinn macht, aber man muss das immer mitdenken. Und es gibt auch konkrete Ansätze dafür. Ja? Du hast das Datenthema angesprochen. Es gibt viele Länder, viele Regionen, wo Daten noch fehlen. Ja? Da können künstliche Intelligenz, oder ich möchte gar nicht jetzt künstliche Intelligenz sagen, eher fundamentalere Machine Learning, also Maschinenlernansätze, Modellierungsansätze helfen, fehlende Daten auch zu generieren, ja, aufgrund von Merkmalen, die eben übereinstimmen mit anderen Regionen, wo man diese Daten bereits hat. Ja, das
Also
heißt,
Schätzung.
das kann natürlich, das ist ein gewisser Schätzungs- oder Generierungsprozess, der aber durchaus einmal helfen kann, um solche Lücken zu überbrücken. Ein anderes sehr konkretes Beispiel, das hat mir ganz gut gefallen. Wir haben da mal mit unseren Innovativteams mit Google zusammengearbeitet, die in der künstlichen Intelligenz da eine Anwendung gebaut haben, wie man das Potenzial für Photovoltaik auf Hausdächern analysieren kann. Ja? Das heißt, die haben sich einfach über Google Maps, über Satellitenaufnahmen ein Tool oder mithilfe dessen ein Tool ermittelt, das eben für bestimmte Regionen quasi auf Einzelhausebene ermittelt, wo macht es Sinn, Photovoltaikanlagen zu platzieren, weil eben die Ausrichtung und so weiter wunderbar passt und somit auch das PV-Potenzial ganzer Regionen oder Ortschaften ermittelt, um das eben auch zu ermöglichen. Und das kann auch durch etwas sein, das die Bankenwelt nutzt, ja, weil wenn von einer Bank jetzt nicht nur die Finanzierung an sich angeboten wird, ja, weil beispielsweise Umstieg auf eine PV ist ja jetzt nicht eine sehr günstige Sache, durchaus mit signifikanten Anschaffungskosten verbunden. Aber wenn dann auch der ganze Service rundherum mit Antragstellung, mit Analyse, wie gut das passt und so weiter angeboten werden kann, dann ergeben sich da meiner Meinung nach interessante Mehrwertpakete. Ja, die eben über eine reine Kreditfinanzierung hinausgehen. Also das sind durchaus interessante Ansätze, die da gefahren werden können. Und es gibt wahrscheinlich zig weitere, an die ich noch nicht einmal denken kann und
Ja, also mein Wunschszenario, ich war ja viele Jahre auch Versorgeranalystin, mein Wunschszenario ist, dass vor allem die Versorger in den südeuropäischen Ländern, also von Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, die ganzen Ex-Jugoslawen, Countries, sage ich schon, Länder, dass tatsächlich die Versorger in Verhandlungen gehen mit den Dachbesitzern und dort dann was draufbauen und dann irgendwie so ein Vertrag stattfindet, wir bauen es drauf und dafür, keine Ahnung, nimmst du uns dann den Strom ab, aber zu dem und dem Preis und so weiter, bis es refinanziert ist und dann kriegst du den for free und den Rest leitest du ins Netz ein. Also darauf warte ich noch, dass die Initialzündung nicht von jedem einzelnen Hausbesitzer kommt, sondern dass dann Energieversorger sagt, ich sehe die Fläche der Dächer und das Potenzial und ich gehe selber, weil ich habe ja die Kundendaten, ja?
So ist es, ne?
Ich habe ja die ganzen Kundendaten, sondern als Versorger geht er auf die Kunden zu und sagt, ich würde da gern mit dir einen Deal machen, wenn es um dein Dach geht. Ja, und dann gleichzeitig auch Potenzial ins Netz eingespeisten Strom hat. Aber da kommen wir ja vielleicht
Ja,
nochmal
das wäre eine, oder das ist eine sehr schöne Wunschvorstellung, da bin ich völlig bei dir. Zurzeit ist es was noch eher schwieriger und man muss irgendwie darum betteln mit dem oder den lokalen Stromversorger darum bitten, dass man den PV-Strom, den man über hat, sozusagen ins Netz einspeist, weil es ja zurzeit noch so viele Probleme gibt wie Überlastungen in den aktuellen Netzinfrastrukturen und so weiter. Also es gibt sicher noch sehr viel, was gemacht werden muss und das, was du beschreibst, wäre ein Idealzustand, absolut. Aber
Ja,
das
das
Potenzial
stimmt.
dafür ist da, ja.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ach, die Zeit, wir sind eigentlich schon am Ende, aber so richtig gehen lassen möchte ich dich noch nicht. Ich würde ganz gerne dir noch drei Fragen stellen, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Und zwar die erste Frage ist: Gibt es zu dem ganzen Thema Risiko von ESG, Szenario-Management und so weiter und so fort, gibt es einen Link, gibt es ein Buch, gibt es einen Artikel, sonst was, was du empfehlen kannst?
Ich würde, um beim Thema Szenarios für den Klimabereich zu bleiben, beziehungsweise auch Szenarien für den Umweltbereich generell, das spielt ja auch da sehr stark rein,
Ja.
eigentlich am liebsten die Webseite der NGFS empfehlen. Ich
Ja.
weiß nicht, ob du das was sagst, das ist das Network for Greening the Financial System. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile, glaube ich, weit über 100 oder 120 Zentralbanken und Regulatoren weltweit, das ist unter der Schirmherrschaft der niederländischen und der französischen Zentralbank gegründet worden. Und die machen sich eben zur Aufgabe, dass eben, das kommen wir zurück auf das, was wir zuerst diskutiert haben, diese komplizierten Klimaszenarien zu nehmen und sie aufzubereiten in einer Art und Weise, dass sie von Banken und Finanzdienstleistern und Investorinnen direkt verwendet werden können, um auf ihr Portfolio den Einfluss zu überprüfen. Und diese Seite ist sehr gut, weil es sehr viele Publikationen von der Organisation selbst dort gibt, aber auch einen direkten Szenario-Explorer. Das heißt, man kann sich da wunderbar mit interaktiven Grafiken anschauen, wie diese Szenarien aufgebaut sind, was in jedem Szenario dann die daraus resultierenden CO2-Preise, Temperaturverläufe, CO2-Emissionen und so weiter sind und auch die Änderungen im Wirtschaftswachstum und so weiter. Das heißt, man kann da wirklich spielerisch in dieses Thema reinkommen. Als Laie ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber als interessierter Mensch kann man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und das bietet sehr viel guten Einblick. Und wenn man ganz in die Tiefe gehen möchte, dann gibt es da auch die Möglichkeit, dass man sich die tatsächlich zugrunde liegenden Rohdaten von jedem einzelnen Szenario auch runterlädt. Und das sind sehr, sehr viele Daten. Also das wird alles sozusagen gratis zur Verfügung gestellt, damit man damit dann beginnen kann, sich in dieses Thema einzuarbeiten. Also das ist
Okay.
definitiv eine Empfehlung.
Oh, super, super, super. Meine zweite Frage ist das Thema ESG in 10 Jahren. Jetzt aus deiner Brille als Risikoklasse, ESG als Risikoklasse. Du bist jetzt vorwiegend im Banking unterwegs. Das wird mit Sicherheit aber auch und muss ja ein Thema werden auf der Corporate-Seite, also in den verschiedenen Industrien, damit sie mit Banken im Gespräch sind und bleiben und die Finanzierungsquellen gesichert sind. Was erwartest du da? Was sind jetzt die größten Steps, die uns erwarten? Also welche Schritte werden gemacht? Was glaubst du, wenn wir jetzt in 2034 uns noch mal sehen würden, auf was können wir zurückblicken?
Ich möchte dafür etwas verwenden, das ich in einem Panel, das ich letzte Woche zu dem Thema in Frankfurt moderiert habe, aufgegriffen habe. Da hat einer der Teilnehmerinnen gesagt, zurzeit befinden wir uns ein bisschen so in einem Zwiespalt, einerseits Financing the Green versus Greening the Finance. Ja,
Okay.
das heißt, zurzeit sind wir noch sehr stark darauf konzentriert, dass wir eine grüne Transformation finanzieren, dafür speziell viel Produkte und Initiativen auf den Weg bringen. Aber schrittweise müssen wir uns auch des Themas Greening Finance, ja, also einfach unser Finanzsystem generell grün, nachhaltig, im besten Sinne zu machen. Es geht ja nicht nur um den Umweltbereich. Und meine vielleicht mehr Wunschvorstellung als Erwartung, aber ich bin ja eher Optimist. Für
Sehr
10,
gut.
15 Jahre wäre, dass wir dann eigentlich nicht mehr von Green Finance sprechen, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit geworden ist und dass generell Finance einfach green ist. Ja,
Also voll
dass
integriert.
das ESG-Kriterien, ESG-Risikoabschätzungen dann so normal sind für jedes Investment, für jeden einzelnen Kredit, der vergeben wird, so wie das heute auch so wie auch heute eine Kreditwürdigkeitsanalyse oder eine Fundamentalanalyse vor einem Investment stattfindet und man gar nicht mehr extra darauf hinweisen muss und okay, aber wir müssen uns die ESG-Kriterien auch noch anschauen, bitte. Ja, also dass wir wirklich dann, dass das Green Finance der Default-Fall wird und man gar nicht mehr extra darauf herumreiten muss. Ob 15, 10 bis 15 Jahre reichen, ich hoffe es. Wie
Ja.
gesagt, wir als Menschheit sind ja immer auch viel von Krisen, die ansonsten wo stattfinden, ein bisschen abgelenkt, um solche Transformationsprozesse voranzutreiben. Und mal schauen, was da in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch auf uns zukommt. Aber das wäre zumindest etwas, wo ich hoffe, dass wir zurückblicken und sagen, okay, darüber müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen. Unser Finanzsystem per se ist jetzt grün und auf ESG ausgerichtet. Ja.
Das ist schön. Ja, das, was du gesagt hast, dass man sich schnell immer mal ablenken lässt von der Notwendigkeit, um unseren wie soll man sagen, Lebensbedingungen zu kämpfen. Wir haben natürlich viele Nebenschauplätze, Kriege und so weiter im Moment. Aber ich glaube, den Menschen ist es halt einfach nicht bewusst. Die Bewusstheit fehlt einfach, dass das gerade der größte Kriegsschauplatz ist, mit dem wir kämpfen müssen. Vor allem in Europa, wo es uns ja eigentlich hervorragend geht, ja, nach wie vor.
Das
Und
stimmt, ja, das
ja.
stimmt. Das ist halt einfach etwas, das, ich möchte nicht sagen, jetzt noch keine Auswirkungen hat. Wir haben über die Starkregenereignisse jeden Sommer gesprochen, aber im Rest, naja, zurzeit erleben wir gerade einen super milden Winter und jeder ist froh, dass die Heizkosten so gering sind und fragt sich, dann ist natürlich dieses Thema nicht sehr hoch auf der Agenda. Im Sommer, in ein paar Monaten, wird es wieder anders ausschauen. Da können wir uns sicher sein. Aber trotzdem, die wirklich gravierenden Umwälzungen werden in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts passieren.
Glaube
Ja,
ich auch, ja.
und das ist halt ja leider einfach noch so weit weg, dass jede akute Krise und jedes akute Problem sehr viel mehr Aufmerksamkeit
Das stimmt.
in Anspruch nimmt als diese langfristigen Entwicklungen. Das ist leider so, ja,
Ja.
schwierig.
Da bin ich bei meiner
Ja.
letzten Frage beim Thema ESG. Hast du einen Wunsch frei?
Ich habe einen Wunsch frei.
Was würdest du dir denn wünschen, was wir als Menschen, als Gesellschaft in Europa, was wir tun dürfen oder machen dürfen oder sagen dürfen oder denken dürfen oder handeln dürfen?
Der Grundwunsch, der, glaube ich, eh auch deinem ganzen Podcast zugrunde liegt oder der Idee zugrunde liegt, dass wir diese Transformation auf die Reihe bringen, wirklich ins Machen kommen und das auch dann erfolgreich umsetzen, ist, glaube ich, eh klar. Ja, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das beherrscht natürlich alles. Was ich mir sehr konkret wünschen würde, ist einfach, dass ich mehr und mehr junge Menschen mit dem Thema auch sehr spezifisch beschäftigen. Ja, ich finde es super, wenn ich sehe, wie viel Engagement und Aktivismus heute schon zu dem Thema vorhanden ist. Ja, ich würde mir wünschen, dass es auch jetzt sage ich einmal, in die wirtschaftlichen Ebenen stärker einfließt. Wie ich genannt habe, ich finde es super zu beobachten, wie sich die Studentinnen und Studenten in den Kursen, die ich halte, mit dem Thema auseinandersetzen und dafür interessieren. Wenn das mehr und mehr wird, ja, dann wird es auch vielleicht leichter sein, wieder guten Nachwuchs in diesen Bereichen von Kapitalmarktanalysen und Risikomanagement zu bekommen. Also mein Wunsch wäre, dass sich einfach da ein guter, interessierter Nachwuchs heranbildet an Menschen, die für das Thema brennen und sich dem anwenden oder annehmen wollen. Für mich war es leicht, weil ich ein sehr zahlen- und modellgetriebener Mensch bin. Aber für mich selbst war das auch eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Jahre, auf die ich mich eben gestürzt habe, weil es jetzt etwas komplett Neues ist, das auch tatsächlich wirklich für uns als Menschheit so relevanten Bereich abbildet. Ja, und wenn man sehen kann, welchen Einfluss es da doch auf der Banken- und Finanzseite auch gibt, welchen Hebel es hier gibt für eine positive Transformation. Das finde ich was absolut Faszinierendes und ja, kann nur jeden Menschen einladen, sich da mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ich habe jetzt noch mal eine Anschlussfrage. Die habe ich zum Beispiel auch diskutiert mit Professor Dr. Christian Klein. Christian, wenn du hörst, hallo, lieben Gruß an dich. Frauen. Das heißt, in deinen Vorlesungen haben wir Frauen, junge Frauen, die sich für das Thema, vor allem auch wenn es eher um zahlenbasierte, statistisch orientierte Risikomanagement-Geschichte, also interessieren. Wie sieht das bei dir aus in der Vorlesung?
Es wird dich nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass der Frauenanteil in diesen Vorlesungen meistens kleiner gleich 10% ist.
Wahnsinn.
Ja, was sehr schade ist, weil vor allem die Menschen, die Leute, die am besten abschneiden, überproportional Frauen sind. Ja, das heißt, glücklicherweise die Frauen, die in diesen Kursen, oder jetzt kann ich jetzt nur von mir aussprechen oder meine Erfahrung teilen, die sind eigentlich immer bei den besten und am meisten interessiertesten Teilnehmern. Deswegen finde ich es so schade, dass nicht viel mehr Frauen natürlich auch im technischen, naturwissenschaftlichen Bereich tätig sind, weil alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind gut und ja, vielfach besser
Ja,
als die männlichen
also Mädels, wenn ihr das hört,
Counterparts. Ja, jetzt hoffentlich.
an die Front, wir brauchen euch. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank, lieber Thomas. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich bedanke mich, wünsche dir noch einen tollen Tag und genau, alles, was du gesagt hast, gibt es in den Shownotes und ja. Vielen
Ich
lieben
bedanke
Dank.
mich auch. Es war ein sehr, sehr angenehmes und interessantes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Alles
Und viel
Gute für
Erfolg
dich.
noch mit deinem Podcast.
Dankeschön. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Danke, ciao.
Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.